Lauter.
Ja, herzlich willkommen zu unserem letzten Vortrag heute hier bei den Demo-Sessions. Günter Wagner, Eikes Daten in Kubis und im WebGIS nutzen. Vorab, Sie können Feedback schon während der Session geben und Fragen stellen mit diesem Venueless-Tool. Dazu haben Sie einen Link bekommen in der E-Mail. Dort können Sie gleich reinschreiben. Das Schöne ist, wenn die Fragen dort sind, dann können wir die archivieren und haben die halt später für die Nachwelt auch noch verfügbar, die Antworten darauf. Genau. Aber wir haben natürlich zum Schluss auch noch die Möglichkeit, Fragen hier im Raum zu stellen. Gut, dann 45 Minuten Vortrag.
Ja.
Viel Spaß.
Vortrag nicht ganz, weil, also ich höre mich so ein bisschen mit Hall und so. Ist korrekt. Ja, Vortrag nicht ganz, sondern Demo-Session. Und wie eben schon gesagt, also es geht wirklich darum, PostgreSQL eigentlich für Leute, die es noch nie gesehen haben, weil sie immer vor zurückgeschreckt sind. Also wer schon damit arbeitet und mit den Norbit-Tools arbeitet, ja, für den wird es wahrscheinlich langweilig. Was wollen wir machen? Ich stelle mich kurz vor, dann warum ich das mache. Was müssen wir installieren, um halt die NAS-Daten im QGIS zu nutzen mit den Norbit-Tools? Wir werden wirklich die Daten auch importieren, einfach alles einmal Schritt für Schritt durchspielen. Dann werden wir sie in QGIS nutzen und je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben, werden wir auch gucken, was auch die Vorteile sind, wenn wir sie in einer zentralen PostgreSQL-Datenbank haben, dass wir die dann halt auch im WebGIS gut nutzen können, weil wir dann eine zentrale Datenbank haben. Ja, zu meiner Person, Günter Wagner. Ich bin selbstständig, betreue kleine Gemeinden und Städten in Baden-Württemberg, in der Nähe von Freiburg, mit GIS und WebGIS. Und habe gerade in den letzten ein, zwei Jahren über meine ListMap-Anwendung, wo also Büros und Büros auf mich zukommen und sagen, wir haben hier ein QGIS-Projekt, wir haben Daten, die würden wir gerne im Internet publizieren, können wir das machen? Und wenn ich mal frage, ja, was haben Sie denn für Geobasisdaten? Was sind denn die Grundlagen? Ja, da haben wir Shapefiles oder sogar DXF. Und das bei größeren Alkes-Daten ist halt ziemlich zäh und mühselig. Und dann frage ich immer, ja, warum denn keine NAS-Daten? Ja, da brauche ich ja die PostgreSQL-Datenbank und kann ich nicht, ist zu kompliziert. Und dann hat einer mal gesagt, Mensch, wenn es mal ein Kochrezept geben würde, wie ich das alles installiere und wie ich die Daten importiere, dann könnte man es ja probieren. Und das hatte ich so als Anregung erst mitgenommen, dass ich mal das einmal Schritt für Schritt vorführe jetzt hier. Und ja, dass wir dann hoffentlich zu einer Karte im QGIS kommen. Also darum wirklich für Anfänger, alle anderen langweilen sich. Ja, also fangen wir an mit dem PostgreSQL, was auf dem Windows-Rechner installiert wird. Ich habe die Quellen dann alle in den Folien hinten vermerkt. Guck mal, ob ich jetzt... Oh, wo noch die Wolle? Sind nicht viele? Achso, vorab zum Norbit-Tools. PostNAS-Suite nennt sich das ganze Paket, noch ein Wort. Das umfasst jetzt wesentlich mehr als die Alkes-Tools, die wir uns angucken. Also die PostNAS-Suite ist ein richtig großes Programmpaket, auch schon etliche Jahre alt, mit Skripte, auch für den Map-Server und zur Nutzung umfangreichen Auskunftssystemen. Das gucken wir uns alles natürlich nicht an, sondern wir beschränken uns nur auf die fertigen Plugins fürs QGIS und auf das Windows Import Tool. Aber es steckt halt noch wesentlich mehr hinter diesem Begriff PostNAS Suite. Wir haben auch zumindest bis vor Corona jährlich mindestens einmal ein Anwendertreffen gemacht, wo es halt um die Weiterentwicklung geht. Haben auch jetzt gestern zusammengesessen, was denn die Infodoc 7.1 angeht, dass das natürlich auch in Zukunft läuft und fortgeführt wird. Ja, also hier haben wir jetzt den Download-Link für den Windows-Installer. Gibt es auf mehreren Seiten, aber hier halt von der Originalseite. Da gibt es halt fertige Installations. Routinen, genau. Ist jetzt mein Ton weg? Okay. Hallo? Hm. Geht wieder? Ah, okay. Ja, also hier kann man sich die einzelnen Pakete runterladen zur Installation. Ich habe es jetzt mal mit der 14.7, also mit der Version 14 gemacht, weil ich die auch auf dem Ubuntu-Server, also auf den Web-Server habe und dass ich da eine einheitliche Version habe. Dann lädt man sich hier das Datenpaket runter und dann geht's los. Ups. Doppelt offen. Dreimal. Okay. Sieht man das jetzt? Ja, es ist auch, muss nicht alles, ich habe wirklich jede Maske einen Screenshot gemacht, dass wirklich derjenige, der wirklich Hemmungen hat, zu Hause dann also Maske für Maske durchgehen kann. Aber hier sind wir am Ende. Das ist nicht das Richtige. Sorry. Doch, hier. Also, man gibt wie üblich bei einer Windows-Installation an, wo das Programm hin soll. Das würde ich auch alles so belassen. Was ich installieren will, würde ich auch alles angehakt lassen. Insbesondere den PG-Admin brauchen wir. Das ist ein Verwaltungstool, wo wir später die Datenbank mit anlegen, dass wir wirklich komplett ohne SQL-Befehle auskommen. Es gibt ein Verzeichnis, wo die Daten, also wirklich die Datenbanken dann abgelegt werden, intern vom Tool. Dann müssen wir was eingeben, nämlich ein Passwort für unseren Admin für die Datenbank. Der Admin heißt Postgres und ja, muss man halt ein Passwort hinterlegen. Und als nächstes wird nach einem Port gefragt. Dieser Port ist standardmäßig 5432. Sollte man auch so belassen, weil es einfach der Standard ist. Es sei denn, ich habe vielleicht schon ältere Versionen drauf. Also wenn es schon eine PostgreSQL-Version gibt, so wie bei mir jetzt hier ist noch eine alte Version 10 drauf, dann braucht die neu installiert jetzt halt einen neuen Port, einen anderen Port. Darum sehen wir nachher bei mir jetzt hier die 5434 und nicht die 32, die hier im Screenshot drin ist. Kann man noch die Sprache einstellen. Ja, und dann geht's los. Irgendwann kommt diese Maske, die linke, wo dieser sogenannte Stack-Builder aufgerufen werden kann. Der Haken ist drin und sollte auch drin bleiben, weil wir müssen noch einen Zusatz installieren. Das passiert, indem ich halt den Haken drin habe und dann noch weitergehe. Dann fragt er, es könnten ja mehrere Datenbankinstallationen da sein, für welche Installationen das jetzt geschehen soll, nämlich für die 14er, die wir gerade installiert haben. So, und in diesem Stack-Builder müssen wir halt die PostGIS-Erweiterung installieren. Ohne die kann das PostgreSQL, das ist eine Datenbank, eine ganz normale Datenbank, aber ohne Geobezug. Und der Geobezug kommt halt über die PostGIS-Erweiterung. Die müssen wir hier installieren und die müssen wir später dann auch in den Datenbanken explizit manuell immer erzeugen. Also hier muss der Haken rein. Ich habe hier auch die Version 3.2 genommen, weil die auf meinem Webserver halt auch installiert ist. Ja, und dann geht's weiter. Einfach immer weiter und irgendwann ist er. Ach so, hier kann ich noch angeben, ob er auch gleich eine Datenbank anlegen soll. Das ist, wenn man sich eine Musterdatenbank anlegen will, ist das vielleicht ganz sinnvoll. Braucht man aber nicht zwingend. Und dann fragt er nochmal, ja gut, wo ist denn das Ziel? Das sollte natürlich da sein, wo auch meine SQL-Installation war. Und dann, ob die Erweiterungen auch noch registriert werden sollen für GEDAL. Alles bestätigen. Und dann ist man durch. Wenn es durchgelaufen ist, läuft der Datenbankserver. Und ich kann als erstes dann mal über das Verwaltungstool, den PG-Admin, zum Beispiel eine Datenbank anlegen. Das machen wir jetzt mal. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich muss ich das hier abbrechen wahrscheinlich. So, den finde ich. Es gibt jetzt der neu installiert PostgreSQL. Version 14, PG-Admin. Kein Bild? Okay. Ja, aber das ist... Technik. Ja, also die Präsentation ist nicht offen, aber eigentlich müsste ein ganzes Bildschirm übertragen, ne? Ändert sich nichts. Können wir rausziehen, reinstecken, oder? Okay.
Genau, das war quasi der zweite Bildschirm und weil der gerade leer war, haben wir nichts
gesehen. Ah, okay. Gut. Also dann starte ich es mal nochmal, dass man das wirklich auch sieht. Wir haben jetzt hier halt neu installiert die PostgreSQL 14 und darunter gibt es den PG-Admin. Und den habe ich jetzt hier gerade aufgerufen, denn anscheinend das. Ja. Er will von mir jetzt ein Masterpasswort wissen, das gibt es bei mir schon. Beim allerersten Aufruf muss man das vergeben. Masterpasswort heißt, ich kann später für jede Datenbank oder für jeden Server ein Passwort oder muss ich eins vergeben und das dann angeben. Das kann ich speichern und ja, ich kann das speichern und habe dann ein Masterpasswort nur, mit dem ich quasi alle mir das erspare, dass ich jede einzelne Passwörter mal eingeben muss. Das. So. Jetzt habe ich schon ein bisschen was vorbereitet, dass wir ein bisschen Zeit sparen. Darum gibt's jetzt doch schon was unter dem PostgreSQL 14 bei den Datenbanken. Hatte mal mit den Alkes-Daten von Berlin hier rumgespielt. Aber hier wäre jetzt bei einer Neuinstallation gar nichts oder höchstens diese Muster-Datenbank. Und hier muss man als erstes, wenn man danach halt die Alkes-NRS-Daten importieren will, eine Datenbank dafür anlegen. Das heißt, rechte Maustaste, Create Database, muss einen Namen vergeben. Was vergeben wir da jetzt? Demo habe ich noch nicht. Weiter, außer dem Namen muss ich nichts eingeben, aber ich muss zu dieser Datenbank wieder die Erweiterung PostGIS hinzufügen. Ich kann mir da eine Musterdatenbank anlegen und die dann kopieren, wenn ich das öfter mache, aber um es zu zeigen, ich muss hier halt wieder rechte Maustaste auf die Extensions, Create Extension, klick hier oben rein, tipp mal PostGIS und dann hat das da auch. So, Save und das war's. Jetzt habe ich hier die beiden Erweiterungen. Das wird gerne vergessen am Anfang und dann läuft es auf einen Fehler, funktioniert es nicht. So, das heißt, wir haben unsere Datenbank, wir haben einen Datenbanktopf. Als nächstes brauchen wir jetzt unser Tool zum Importieren der Daten. Da haben wir auch hier einen Link und zwar ist es ganz normal. Es gibt leider keine Installationsdatei für dieses Import-Tool, sondern das geht nur über die QGIS-Installation, wenn Sie über die Netzwerk, über die USGEO-Installation installiert wird. Von daher zeige ich die. Die findet man ganz normal auf QGIS.org unter den Installationen. Werden die meisten wahrscheinlich das QGIS hier normal runterladen. Es gibt aber auch hier die Netzwerkinstallation. Das ist dieser USGEO for Windows Installer. Den brauchen wir und den müssen wir ausführen. So, den lädt man runter. Dann hat man hier die Datei. Ich starte sie mal. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten dann für die Installation. Beim allerersten Mal würde ich die Schnellinstallation nehmen. Die installiert einfach QGIS und alles, was dafür notwendig ist. Beim zweiten Mal würde ich dann die Fortgeschrittene nehmen und das gucken wir uns jetzt an. Also ich hole die Daten aus dem Internet. Kann man eigentlich alles bestätigen. Das ist ein temporäres Verzeichnis, wo er seine Datei. Nee, das ist das Installationsverzeichnis. Das ist das temporäre, wo er seine Dateien ablegt. Ja, haben in meinem Fall jetzt hier eine direkte Internetverbindung. Wenn man hinter einem Proxy sitzt oder so, dann muss man das hier eingeben. So, jetzt guckt da, was es für Datenquellen gibt. Da können wir entweder direkt von USGeo.org die Daten beziehen oder auch hier aus Deutschland von der Norbit. Bleibt mal bei dem USGeo. So, und jetzt guckt da, was über die erste Installation schon vorhanden ist. Dann nehmen wir hier den Reiter Desktop. Und wenn man bisher nur das QGIS installiert hat, dann steht halt hier kein Keep, sondern wahrscheinlich Skip und vorne keine Versionszahl. Das heißt, das oberste hier ist unser Alkis Import Tool. Das wollen wir ja installieren, um die NAS-Daten reinzubekommen. Und das müssen wir dann auswählen. Ja, man kann es hier auch nochmal neu installieren. Man kann eine ältere Version nehmen. Auf dem Screenshot habe ich dann auch, ist es vermerkt, wie es aussieht, glaube ich, wenn noch nichts drauf ist. Also das muss installiert werden. Gut, wenn das QGIS dann dabei auch aktualisiert wird, schadet es ja auch nichts. Hier kann ich aber auch sagen, okay, da ist jetzt schon die aktuelle Version drauf, ob er es auslassen soll mit Keep oder ob ich vielleicht hier eine ältere Version haben will. Und das Ganze, ich könnte auch noch die Nightly, also die aktuelle Testversion, die nächtliche installieren. Im Normalfall muss man sich da aber nicht drum kümmern. Es geht nur darum, wie gesagt, das Alkis Import Tool zu installieren und es geht leider nur über diesen Weg. So, ich habe das schon drauf. Das heißt, sparen wir uns. Dann entsteht dieses Symbol. Oben rechts bin ich. Wenn wir das starten, kriegen wir die Maske. Da ist jetzt ein klein wenig was auszufüllen. Zum einen, ich fange mal links oben an. Service kann man ignorieren. Host. Host ist die Adresse vom entsprechenden Rechner, wo die Datenbank drauf läuft. In unserem Fall ist es Localhost, weil es auf unserem lokalen Rechner ist. Wenn das jetzt ein externer Rechner wäre, sei es im eigenen Windows-Netzwerk oder im ganz externen, dann müsste da die IP-Adresse oder der Rechnername rein. Beim Port, für jemanden, der das erste Mal PostgreSQL installiert hat und es so gemacht hat, wie eben gesagt, der hat da 5432 zu stehen. Bei mir muss halt 34 drin stehen, weil er noch eine ältere Version drauf hat. Dann haben wir einen Datenbanknamen, den haben wir eben Demo genannt. Dann haben wir einen Benutzernamen. Also so wie ich es jetzt hier zeige, würde man es vielleicht machen, wenn man alleine vor seinem PC sitzt und da sonst auch keiner rankommt. Aber das Ganze ist natürlich sicherheitsmäßig nicht sinnvoll, dass man jetzt hier zum Beispiel mit dem Postgres-User arbeitet, also mit dem Admin. Darum habe ich jetzt hier mal einen Postgres-User angelegt und werde mit dem arbeiten, dass wenn es auf einen Fehler läuft, dann wird ihm das Passwort auch in Klartext gezeigt. Dass man da nicht gleich das Admin-Passwort sieht. Und wenn man die Daten spätestens dann später ins Web überträgt, dann sollte man sich vielleicht auch einen Datenbank-User anlegen, der nur Leserechte zum Beispiel hat. Wir bleiben beim Alkis Schema. Das ist public, das ist ein Schema in der Datenbank. Da muss man sich auch nicht drum kümmern. Man kann zusätzliche anlegen, braucht man aber nicht. Das heißt, es kann alles so bleiben. Wir wollen in dem Fall jetzt den Datenbestand neu anlegen. Wir haben jetzt hier, ich habe Daten aus Baden-Württemberg, deswegen steht da UTM 32 drin. Hier in Berlin wäre es jetzt zum Beispiel 33. Ich kann sagen, ob die Flurstücksnummern mit einem Bruchstrich oder mit einem Schrägstrich dargestellt werden sollen. Bei den politischen Grenzen, das sind so Gemarkungsgemeindegrenzen, die liegen übereinander. Da kann ich sagen, er soll mir alle importieren, weil ich das vielleicht über eigene Stildateien darstelle. Oder er soll halt nur die höchstwertigen. Also wenn eine Gemeindegrenze über eine Gemarkungsgrenze liegt, dass er halt nur die Gemeindegrenze darstellt. Wir nehmen mal alle, haben eh nur eine Gemarkung. Diese Transaktionsgröße kann unverändert bleiben. Die Importfehler ignorieren. Ich setze immer den Haken, weil ich mehrere Gemarkungen habe und da dann an der Gemarkungsgrenze doppelte Datensätze entstehen, da ist der Haken zu empfehlen, sollte aber bei einzelnen Datensätzen auch ohne den gehen. Dann wähle ich meine Datei aus, über Datei hinzufügen oder ein ganzes Verzeichnis und drücke auf Start. Jetzt sieht man schon, die Datei hat 75 Megabyte, die jetzt verarbeitet. Ja, läuft los ohne Fehlermeldung, also sieht gut aus. Geht nur 2 Minuten, aber trotzdem warten wir da mal nicht drauf, sondern gehen wir ins QGIS. Habe jetzt einen leeren QGIS-Auftrag. Also QGIS einfach nur gestartet. Und wir gucken mal in unserer Datei hier, was wir jetzt, wo wir sind. Also wir haben PG-Admin haben wir gemacht. Hier habe ich nochmal genau beschrieben, was ich eben gesagt habe, auch mit der Installation von dem Alkes Import-Tool. Also das haben wir alles gemacht. Genau, da haben wir die Datenbank angelegt. Hier haben wir eben die ganzen Parameter eingegeben für den Import. Und jetzt sind wir da, dass wir im QGIS die Erweiterung installieren. Das heißt, wir gehen auf Erweiterungen. So, gehen wir auf Alle. Und wenn man dann zum Beispiel NRS eingibt, ist die Auswahl schon ein bisschen geringer. Und anscheinend, bei mir sind sie natürlich schon installiert, aber anscheinend ist also das oberste hier ein Norgis-Alkes-Einbindung, die brauchen wir zwingend und ich persönlich nutze noch gerne die darunter, die PostNAS-Suchfunktion, die ist von der Stadt Unna programmiert worden. Da kann man, finde ich, sehr einfach nach Flurstücksnummern oder wenn man hat, auch Eigentümer suchen, braucht man aber nicht zwingend. Deswegen ist die hier aber angehakt. Also wichtig ist hier die Norgis-Alkes-Einbindung. Die installiert man. Und wenn man die installiert hat, dann hier links erscheinen diese 3 grünen Symbole neu. Links die Lupe, das ist die Suche, das I ist Flurstücksauskunft, werden wir dann gleich sehen. Und das dritte Symbol ist nur, um die Markierung, die er darstellt, wieder zu löschen. So, das heißt, wir haben das Plugin installiert. Sieht auch so aus, wenn er was gemacht hat, wenn die Symbole da sind. Anschließend gibt es unter Datenbank Alkes diesen neuen Eintrag. Und zuerst müssen wir die Sache konfigurieren. Jetzt gucken wir mal, ob er denn jetzt den Import schon gemacht hat. Hat er gemacht. Nach 2 Minuten und 9 Sekunden hat er halt 15.921 Flurstücke importiert. Sauber durchgelaufen anscheinend. Alles schön. So, jetzt müssen wir, die Daten wiederholen sich immer. Wir müssen die Daten, die wir jetzt eben hatten, also nicht hier Berlin-Alkes, das waren nämlich über 5 Millionen Datensätze. Localhost bleibt, Port bleibt bei mir natürlich auch. Wir haben die Datenbank-Demo genannt. Schema muss man sich auch nicht drum kümmern. Passwort ist jetzt hier Foskis. Und jetzt geht man als erstes hier unten auf Modelle laden. Also die Daten sind in verschiedene Modelle strukturiert. Und wenn er da jetzt schon was anzeigt, dann hat schon mal alles funktioniert. Jetzt muss man so ein klein wenig wissen, diese Modelle, ja, was die bedeuten. Es gibt zum Beispiel hier dieses DKKM 1000 und 2000. Das sind im Wesentlichen identische Daten, aber halt für unterschiedliche Maßstäbe. Darum ist jetzt hier das 2000er nicht angehakt. Unter Norgis sind noch so erweiterte Flur-Gemarkungsgrenzen, politische Grenzen. Ich lasse mal drin, aber die braucht man auch nicht zwingend. Wichtig sind halt die ersten beiden. Wenn ich das soweit habe, kann ich noch entscheiden, ob ich eine Schwarz-Weiß-Darstellung oder eine farbige haben möchte. Ich nehme jetzt hier mal die farbige und sage Modelle laden, Layer einbinden. Und jetzt nicht erschrecken, dass man nichts sieht, weil standardmäßig ist die neue Gruppe nicht deaktiviert. Ich muss einfach den Haken setzen. Und dann sehe ich also schön jetzt meine Gemarkung, die Alkes-Daten, wenn ich reinzoome, kommen auch die Grenzen. Für meinen Augen als ursprünglich Vermesser, der auch beim ÖBVI lange gearbeitet hat, ein wunderschönes Katasterbild. ja, wenn ich Shape-Daten habe und dann sehe, wie die Karten aussehen, tut es mir immer leid, weil ich sagte, Mensch, wäre doch so schön mit NRS-Daten. Ja. Also, wunderschönes Kartenbild für meinen Geschmack. Und vor allen Dingen, ich habe jetzt die Möglichkeit, hier über unser i eine Flüchtlingsabfrage zu machen und krieg halt die detaillierten Alkes-Auskunftsdaten. In meinem Fall jetzt hier ohne Eigentümerdaten, die werden die wenigsten kriegen. Sofern man jetzt privat firmenmäßig unterwegs ist, bei einer Gemeinde, da sieht es natürlich anders aus, die haben die Daten. Ich kann dann auch hier nachsuchen, sehr umfangreich. Ja, Straße, Hausnummer, Flurstücksnummer, nach einem Eigentümer, wenn es die geben würde. Gemarkung, Flur, Flurstück. Ja, was haben wir hier? Da haben wir die Dorfstraße 1, können wir ja mal machen. Dorfstraße. Wo haben wir das? Achso, dann zeigt er mir die. Ich muss gestehen, ich nutze die ja nie. Okay, dann sollte... Ah, da. Okay, doch. Dorfstraße 1 und er springt dahin. Die zweite Suche, die will Jana erwähnen, die muss zwar leider auch einmal wieder konfiguriert werden, aber die Daten kennen wir jetzt ja. Das ist die Postnass-Suche. Da gibt man nochmal vor Localhost, der Port, das übliche, nicht Alkes, sondern Demo. Public bleibt und Zugangsdaten hatten wir auch andere. Hinzufügen, halt Verbindung testen, okay, passt. Und dann muss ich leider noch, ich hatte es gestern gerade mal angesprochen, dass man das automatisch macht, Sinnvollindex erstellen. Aber wenn ich das gemacht habe und jetzt hier mal unser Flurstück 2526 da weggehe und dann haben wir dieses Symbol hier für die Suche und da kann ich halt einfach nur 25, was war es jetzt, 26? Ja, eingeben. Kriegt die Flurstücksnummer und er springt mir dahin. Also ich finde die einfach, oder wenn ich Eigentümernamen hätte, könnte ich doch einfach einen Eigentümernamen hingeben. Wenn ich mehrere Gemarkungen habe, dann zeigt er mir die mehreren Gemarkungen an, allerdings nur mit der Gemarkungsnummer, wobei mir die ja meistens vertraut ist. So, das heißt, wir haben eigentlich unsere Alkes-Daten im QGIS. Das wollte ich zeigen und da, wie gesagt, auch die Hemmschwelle ein bisschen nehmen. Was können wir jetzt weiterhin mitmachen? Gehen wir wieder hier. Wie gesagt, ist alles im Detail festgehalten. Achso, aber dann kann ich wieder nicht wechseln. Ich bleib hier. In den Alkes-Daten steckt natürlich noch viel mehr drin als die Darstellung jetzt. Ich habe dann auch Argumente gehört, ja, da kriege ich ein hübsches Bild, aber ich will ja auch die Daten haben, ich will mit den Flurstücken was tun. Auch das gibt es, muss man halt nur wissen, dass auch schon Views vorgehalten werden, sogenannte Views. Eine View ist eine Sicht auf eine Datenbank, das sind nicht eigentliche Daten, sondern nur eine Zusammenstellung von den schon vorhandenen Daten. Und diese Views liegen vorbereitet da, für zumindest für die Flurstücke und für die Gebäude. Und für die Flurstücke holen wir uns die mal. Das heißt, für die, die jetzt noch nie mit PostgreSQL gearbeitet haben, ich habe ja unter meinen Datenquellen auch eine Rubrik für PostgreSQL. Dort kann ich meine einzelnen Datenbankverbindungen erstmal definieren. Also wird eine neue anlegen, beziehungsweise bei mir jetzt hier die Localhost mal bearbeiten. Das Übliche, es wiederholt sich immer, Localhost als Hostname, den Port, unsere Datenbank, die bei uns Demo heißt. Benutzernamen, Passwort kann man hier speichern, wenn man die Sicherheitsbedenken beachtet. Ist auch so, ich speichere die jetzt wirklich im Projekt, das sollte man auch nicht mehr machen. Man kann ja die Passwörter hier über die Konfiguration umwandeln, in eine Datenbank schreiben lassen. Mache ich jetzt hier nicht, dass wir es auch besser sehen. Und wenn ich das definiert habe, da kommt nochmal eine Warnung, dass die Passwörter jetzt also im Klartext in die in das QGIS-File geschrieben werden. Dann kann ich sagen, verbinde mich mit dieser neu angelegten Verbindung. Und ich sehe jetzt hier ziemlich verwirrend einen Haufen Tabellen. Aber ganz am Ende sehe ich Eigentümer, dahinter verbergen sich die Flurstücke und Häuser, das sind die Gebäudeumringe. Dieses Ausrufungszeichen ist jetzt hier irgendwie ein bisschen lästig, zumal der Wert schon gesetzt ist. Gibt aber eine Erklärung, dass in der Spalte Objektkennung, dass man die wählen soll, also die hier. Und da wählt man einfach nochmal den Wert aus und dann ist QGIS hier zufrieden. Und ich sage hinzufügen und habe jetzt einen Flurstücksdatensatz, nur Flurstücksumringe, hier, mal hier oben. Wenn wir uns die mal angucken über die Attributtabelle, sehen wir halt die IDs, aber wir sehen hier das vollständige Flurstückskennzeichen. Wir sehen die Grundbuchfläche, die Gemarkung, die Lagebezeichnung, ja. Und Bestände, das wären Grundbücher und Eigentümer sehen wir nicht, weil wir entsprechende einen Datensatz ohne Eigentümer haben. Und mit den Daten kann man jetzt auch weiterarbeiten. Also Verschneidungen machen, sonstige Analysen. Oder, und jetzt haben wir eine halbe Stunde, ich weiß nicht, wie ist der Zeitplan? Wie viel brauchen wir für Fragen eingeplant?
Ja, also für die Demo haben wir jetzt noch knapp 10 Minuten.
Okay, und dann super. Weil was ich auch zeigen wollte, ist, wie man das Ganze jetzt eventuell im WebGIS nutzen kann. Ich persönlich realisiere die WebGIS-Darstellung mit dem QGIS-Server und dem LISMAP-Web-Client, weil der ein sehr schönes QGIS-Plugin hat. Und wenn man sowas machen will, dann ist es halt sinnvoll, diese Daten, die wir jetzt hier haben und die man dann auch woanders nutzen will, halt nicht auf den lokalen Server, Datenbank-Server natürlich zu speichern, sondern auf dem externen Zentralen im Netz, wo halt sowohl das WebGIS rankommt, als auch ich jetzt hier vom lokalen QGIS. Das heißt, wir werden diese Daten, die würde man sich natürlich noch ein bisschen schön aufbereiten, also hier stehen ja jetzt eher kryptische Bezeichnungen drin, Adressen, FLSNR, da würde man vielleicht Flurstückskennzeichen hinschreiben oder noch die Flurstücksnummer aufbereiten. Das würde man alles im QGIS machen und würde dann diese Daten wiederum in eine PostgreSQL-Datenbank importieren und das kann man machen über Datenbankverwaltung. Wobei, stopp, vorher müssen wir einen anderen Schritt noch machen. Wir müssen die Datenbankverbindung, die wir jetzt hier nutzen wollen, einmal im QGIS definieren, bekannt geben. Also wirklich einmalig. Das heißt, wir gehen wieder auf unsere Datenbankverbindung. Und ich habe hier den FOSGIS 23 extern. Mein externer Server hat jetzt diese IP-Adresse. Die muss ich dann halt angeben. Und die entsprechenden Zugangsdaten. Verbindung testen. Okay, passt. Und wenn jetzt QGIS diese Verbindung bekannt ist, dann kann ich die auch nutzen. Datenbankverwaltung. PostGIS. Hab hier die ich eben definiert hatte. Ich hoffe, Internet steht noch. Ja, sieht so aus. Ja, und da ist jetzt schon was drin. Und würde jetzt hier sagen, ich möchte Daten in diese Datenbank rein importieren. nehme ich meine V-Eigentümer und nenne das hier irgendwie anders. Flur ST. Ja, Stücke kann ich es wahrscheinlich noch nennen, habe ich noch nicht. Ich habe das jetzt schon einmal vorbereitet, da habe ich es Flurstücksinformationen genannt. Schema, wie gesagt, wenn man keine zusätzlichen Schema anlegt, was man nicht braucht, ist immer public. Tabellennamen vergebe ich in dem Fall jetzt hier neu. Die ID, wenn ich normale Shape-Daten habe, vielleicht, die ich von woanders bekommen habe oder erzeugt habe, dann haben die noch keine ID. Dann ist standardmäßig wird da ein Feld ID angelegt. In dem Fall nimmt er jetzt schon die, die es gibt, aus dem View. Sofern die eindeutig und sauber sind, ist es auch okay. Hier sind unsere Koordinatensysteme. Falls es die Tabelle schon gibt, könnte ich die auch ersetzen und wichtig, gerade wenn man größere Datenmengen hat, einen räumlichen Index erzeugen lassen. Ja, und dann kann ich das machen. Ich mache es jetzt mal nicht, weil ich weiß nicht, ob das übers Handy denn so sinnvoll ist. Dann importiert er die halt in meine externe Datenbank. Damit stehen mir die Daten jetzt sowohl lokal als auch extern zur Verfügung. Und da habe ich jetzt hier das Projekt nochmal und habe jetzt hier über die externe Datenbank, wenn ich mich da verbinde, meine eben importierten Flurstücksinformationen. Die kann ich mir jetzt hier wieder laden. Das habe ich gemacht. Dann sind sie hier drin. Ich habe die jetzt mal ganz plump einfach mit einer roten Bandierung, dass man sie erkennt, ausgestaltet und ihnen noch ein zusätzliches Attribut gegeben. Also ich persönlich gebe immer noch den Stand an, von was sind denn die ALGES-Daten überhaupt? Das ist im Moment noch ein kleines Manko in meinen Augen im bisherigen Ablauf. Und habe die Flurstücksnummer noch mal ein bisschen hübsch aufbereitet. Aber da ist denn das, was Sie mit Ihren Daten machen wollen, entscheidend. Das heißt, der Datensatz, der liegt jetzt so schon auf der externen zentralen Datenbank. Ebenso habe ich meine ALGES-Daten, wenn man jetzt hier mal sich bei den Flurstücken anguckt, wo die liegen, sieht man auch, dass die auf 188.40 liegen, also auch auf der externen Datenbank. Das müsste ich sonst auch noch einmal machen, die übertragen. Aber die Zeit wäre dann hier ein bisschen knapp. So, jetzt muss ich das Ganze dann für meinen Web-Client aufbereiten. Wie gesagt, ich arbeite mit dem ListMap-Client. Da ist das alles schön, hier über ein Plugin zu machen. Das heißt, ich habe hier meine Ebenen, sag okay, das ist mein Layer Flurstücksinformation. Der soll dann als Alias den Titel Flurstücke bekommen. Bei den ALGES-Daten haben wir ja gesehen, das ist eine sehr differenzierte Layer-Struktur. Wenn man die so WebGIS rüberschickt und der jeden Layer einzeln rendert, wird es furchtbar langsam. Dafür gibt es dann die Möglichkeit, eine Layer-Gruppe als einen Layer quasi zu rendern. Dafür gibt es jetzt im ListMap hier diese Option, alle Layer als zu einer Gruppe gruppieren. Das bringt wirklich einen enormen Geschwindigkeitsvorteil. Dann habe ich noch eine Hintergrundkarte drin. Hab dann auch gesagt, okay, nach den Flurstücksnummern möchte ich gern suchen. Da habe ich dann hier über die, wo haben wir es, über Layer finden. Da habe ich den Layer reingepackt und gesagt, über Flurstücksnummerfeld möchte ich gern suchen können. Jetzt machen wir noch eins, dass man wirklich sieht, also ich habe das natürlich vorbereitet. Wir haben noch ein paar Minuten. Gucken wir uns das mal an, wie es im Moment aussieht. Das ist die Demo. Das ist das Projekt 1:1, das ist nur im WebGIS. Im Moment über die Adresse auch frei verfügbar. fosgis23.webgis.biz. Hab da also genauso schön hab jetzt noch eine Hintergrundkarte drin. Das könnte man natürlich maßstabsabhängig ausblenden. Hab da genauso schön mein Kartenbild und kann jetzt, ja mal weiß ich, Kindergarten haben wir hier, Flurstücksnummer 24, 2453, das ist die Suche, die ich eben definiert hatte. Da kann ich dann nach meinem Flurstück suchen und mich da auch hin navigieren lassen. Und der Vorteil jetzt von einer zentralen Datenbank, PostgreSQL-Datenbank, wenn ich das nicht habe, wenn ich mit einem Geopackage, SQLite oder im schlimmsten Fall Shape-Daten arbeite, muss ich immer die Daten ja auch mit auf den Server schieben. So habe ich einen zentralen Datentopf und wenn wir jetzt im QGIS, also ich nehme mal hier die Info, die wir ja vorbereitet haben, da sind meine Werte. Beim Hinweis steht jetzt der Kindergarten drin. Wenn ich jetzt sage, oh nee, das ist ja gar kein Kindergarten, ist mein QGIS zugemacht? Nee. Ich stelle die hier auf Editieren. Wo ist mein Kindergarten? Na. Da ist er. Da habe ich keinen Kindergarten, wenn ich jetzt sage, nee, das ist eigentlich eine Schule. Auch wenn es keine ist. In dem Moment, wo ich das hier abspeichere, habe ich es dann halt auch im WebGIS. Ja. Das ist halt der große Vorteil, wenn ich eine zentrale Datenhaltung habe. Ich bin auch eigentlich durch. Also wie gesagt, wir haben jetzt den Datensatz aus den ALGIS-Daten einmal visualisiert als schönes Kartenbild. Wir haben uns den Datensatz für die Flurstücke rausgenommen, haben den klein wenig aufbereitet. Das würde jetzt ja dazu dienen, dass man das mit irgendwelchen anderen Themen verschneidet oder weitere Sachdaten. Da könnt ihr jetzt ein Pachtflächenverzeichnis oder sonst was draus machen. Wir haben jetzt hier eine Suche. Ja. Also ich denke mal, guck mal, ob ich mir noch was überlegt hatte hier. Was war noch? Wie gesagt, hier ist das alles. Ach so, Installation unter Ubuntu. Ich denke, wer jetzt aber einen Webserver installiert, der kennt auch SQL. Darum eigentlich nur der Vollständigkeit halber mal erwähnt, wie man jetzt PostgreSQL unter Ubuntu zum Beispiel installieren würde. Das sind im Wesentlichen halt auch nur zwei Befehle, also einer für PostgreSQL und einer fürs PostGIS. Dann muss ich noch ein paar Anpassungen machen, dass auch von extern überhaupt auf die Datenbank zugegriffen werden darf. Ja, aber wie gesagt, jemand, der einen Webserver installiert, der sollte damit dann keine Probleme haben. Und das war das, was ich zeigen wollte. Von daher passt es zeitlich.
Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag und insbesondere, also mich als ferner Kundler haben natürlich die schönen Karten auch sehr gefreut. Die kriegen wir oft nicht so gut hin. Wir haben viele Fragen. So viele Fragen hatte ich noch nie hier im,
okay.
Im Manualist. Wir fangen
ist
mal.
Ist das jetzt positiv oder negativ?
Ich denke, das ist positiv. Eine wurde hochgevotet und so. Ja. Und zwar, wie gehen Sie vor, wenn weitere sehr viele ALGIS-Daten eingespielt werden sollen und bei Aktualisierungen?
Da habe ich einen Sonderfall. Meine Gemeinden kriegen die ALGIS-Daten einmal im Jahr. Also ich komme ja aus Baden-Württemberg, wir haben keinen Open Data oder so, die müssen die kaufen und die kriegen die einmal im Jahr und die werden immer komplett ausgetauscht. Also es gibt das Tool, da müsste man mit den Norbit-Leuten sprechen, es gibt die Möglichkeit, die zu aktualisieren, es gibt auch so eine History und so, aber ich mache die Datenbank einfach platt und lege sie neu an. Also ich persönlich kann dazu jetzt aus Erfahrung nichts sagen.
Okay, dann gibt es einen Hinweis. Hinweis zur Flurstückssuche. Normalerweise ist in Baden-Württemberg eine XML bei der Datenlieferung der NAS-Daten enthalten, worin die Gemeinde und Gemarkungsnamen im Langtext enthalten sind. Somit ist bei der Navigationssuche auch der Langtext anstelle der Gemarkungsnummer sichtbar. Das nehmen wir auf, das archivieren wir. Was passiert, wenn man mehrere aneinandergrenzende ALGIS-Datensätze einlädt und die Importfehler nicht ignoriert? Gehen dann Daten verloren, beziehungsweise doppeln sie sich im umgekehrten Fall? Wie sollte man in diesem Fall umgehen?
Also ich habe mir deswegen, das war tatsächlich ein Problem vor 2-3 Jahren, da hatte ich den Jürgen Fischer, der dieses Norbit-Import-Tool ja programmiert, angesprochen und er hat es mir erklärt, dass das aufgrund der doppelten Daten an den Gemarkungsgrenzen geschieht und dass man da den Haken dann setzen soll. Der Import hat einfach bei mir abgebrochen. Also es kam gar nichts, es konnten keine Daten fehlen, weil er ist gar nicht durchgelaufen. Und seitdem es den Haken gibt, läuft alles sauber durch. Und ich habe auch nie Probleme. Nee, das ist wirklich, das sind ja keine Fehler in dem Sinne, sondern die Datensätze sind doppelt drin. Und damit muss das Programm umgehen können.
Ja. Okay, nächste Frage. Funktioniert das Update der NAS-Daten analog zu dem Neuanlegen der NAS-Schemas?
NAS-Schema oder Datenbankschema? Also die Datenbankschema ist immer dieses Public. Wie gesagt, das bleibt bei mir immer gleich. Da könnte man einfach, wenn man sehr umfangreiche Daten hat, seine Daten in der Datenbank noch strukturieren. Und das zielt ein bisschen auf die erste Frage. Kommt bei mir gar nicht in Frage, ich mache die Datenbank platt und lege sie neu an. Oder überschreibe sie halt. Ne? Also kann ich leider auch nichts. Zum Update von Alkes-Daten kann ich jetzt nichts sagen, weil ich habe einzelne Gemeinden, da gibt es vielleicht mal 4, 5 Gemarkungen drin. Das braucht ein paar Minuten zum Import und da wird die komplett neu angelegt und gut ist es.
Okay, genau. Und dann die letzte Frage. Was bedeutet die Transaktionsgröße im Norges-Alkes-Import?
Zufällig habe ich das gestern Abend den Jürgen Fischer gefragt. Er meinte mir, kannst du ignorieren. Also ich weiß es nicht, müssen wir nochmal nachfragen. Ich hatte Probleme. Testweise habe ich, als ich gehört habe, Berlin, Alkes, ganze Stadt, kann man runterladen, importieren, habe ich gemacht. Brauchte mit dem Tool dann 3,5 Stunden. Lief das erste Mal auch auf einen Fehler. Und dann habe ich diesen Wert hochgesetzt, aber hat damit wohl nichts zu tun. Da war eine falsche GML-Datei mit drin und weiß ich nicht.
Gibt es dann hier im Saal noch Fragen? Sie können jetzt noch eine Frage stellen. Dann habe ich noch eine letzte Frage.
Ja, doch, so,
da ist noch eine. Ja, vielleicht, was sind denn so klassische Fehler, die auftreten können und wie geht man dann damit um? Also es ist ja nun mal ein grafisches User-Interface und wenn Fehler entstehen, wäre es ja schön, man bekommt dann eine entsprechende Fehlermeldung.
Beim Import?
Man weiß, ja, nehme ich jetzt mal an, dass da Fehler entstehen können, oder?
Da können Fehler entstehen. Na gut, ich zeig, müsste jetzt suchen. Also die kann man auch abspeichern, die Fehlerdatei denn. Ich hatte gestern zum Beispiel den Fall, bei uns bestehen die Alkes-Daten pro Gemarkung aus einer mehr oder weniger großen NAS-Datei. Hier in Berlin, als ich die runtergeladen habe, waren in dem ZIP-File dann 2.500 ZIP-Files wiederum drin. Also die Struktur ist hier anders und die habe ich halt einfach alle, man kann ja beim Import nicht nur eine Datei angeben, sondern ein ganzes Verzeichnis, da habe ich einfach gesagt, lest das Verzeichnis ein und da waren 2 GML-Dateien drin, mit denen, die wohl nicht für den Import gedacht sind. Und da läuft er dann auf einen Fehler und die zeigt er dann aber auch an im Fehlerprotokoll, die Datei ist nicht für den Import geeignet. Ja, und ansonsten muss ich sagen, ich bin von dem Tool begeistert, sowohl was die Darstellung angeht, als auch was die Funktionalität angeht. Ich habe, seitdem dieser Haken da drin ist, mit den doppelten Elementen, hab ich keine Fehler mehr gehabt.
Dann meine letzte Frage. Dieses ganze Installieren unter Windows, kann man das nicht inzwischen auch mit so einem Package-Installer machen, wo dann, also OSGVW haben wir ja gesehen, aber geht das auch in Conda zum Beispiel, in der Conda-Umgebung?
Bin ich überfragt, das macht man ja einmal. Wie gesagt, ich installiere das jetzt auch nicht oft irgendwie bei Kunden oder gibt da auch keine Schulung zu. Mein Anlass war wirklich nur, weil die Leute so abgeschreckt sind vor dieser Installation, das einmal zu zeigen, es ist halt kein Hexenwerk. Darum würde mich jetzt auch mal die Frage in die Runde interessieren. Gibt es denn jetzt den einen oder anderen, der sagt, okay, wenn es jetzt doch so easy ist, nehme ich dann vielleicht doch mal Alkes NAS und gehe von den Shape-Daten weg? Konnte ich da? Ja, gut. Also einfach probieren, man kann ja nichts falsch machen. Wenn die Installation nicht funktioniert, dann funktioniert sie nicht. Aber der Mehrwert, den man hat, denke ich, ist enorm. Ja.
Gut, dann vielen Dank für den Vortrag nochmal.
Ja, gerne.
Applaus.